Damit heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Sie müssen das Radio nicht anmachen, denn Sie haben es schon an. Die Wise Guys singen uns in die heutige Ausgabe.
Die Nachbarn werden sagen, es tut uns schrecklich leid. Die Polizei wird nach uns fragen, aber keiner weiß Bescheid. Wenn das hier ein Kinofilm wäre, würde ich aus dem Kino rennen. Aber wenn wir das jetzt durchziehen, wird uns nichts mehr jemals trennen. Total nervös und trotzdem froh, ich glaube, es geht dir ebenso. Wir lassen alles liegen, was uns noch im Wege steht. Das viel zu alte Cabrio hat immerhin ein Radio. Das fällt bald auseinander, aber Hauptsache es geht. Mach das Radio an und dreh richtig laut auf. Das von uns gedacht, ohne Dach und ohne Karte, geht's mit Vollgas durch die Nacht. Es gibt nichts, was ich erwarte, wenn du mich lässt, nehm ich dich nicht nur in den Arm, total durchnässt, doch der Regen ist ganz warm. Mach das Radio an und dreh richtig laut.
Was haben wir heute vor mit Ihnen, meine Damen und Herren? Wir gehen nach Portugal in die Kleinstadt Óbidos. Dort werden wir dem Mittelalter begegnen. Es gibt dort Märkte und Feste, von denen werden wir erzählen. Später dann auch in der Sendung Mittelalter am Niederrhein, die Dorenburg, werden wir besuchen. Am Lech entlang geht es, wenn Sie möchten, eine mehr als ausgedehnte Wanderung. Der Lech, einer der letzten wilden Flüsse in Europa, von der Quelle am Arlberg in Österreich bis hin zum Lechfall in Füssen. Des Weiteren gärtnern wir ein wenig, und zwar in Brooklyn. Hier findet man sogenannte Community Gardens. Also nicht jeder hat seinen eigenen privaten, abgeschlossenen, für andere nicht zugänglichen Garten, sondern die sind offen für die Gemeinschaft. Wie das funktioniert und was dort gedeiht und wächst, das werden wir dann nachher kennenlernen. Und zum Schluss der Sendung Kosovo. Aus dem Kosovo hören wir sehr wenig, gar schon zu den Dingen, die den Tourismus betreffen. Wir erzählen etwas über ein Hotel der Hoffnung. Diese Hoffnung bezieht sich auf den Tourismus, der auch dort im Kosovo seine zarten Anfänge nimmt. Das alles also heute im Sonntagsspaziergang. Nochmal herzlich willkommen. Ja, der Tourismus boomt in Portugal. Im vergangenen Jahr besuchten 23 Millionen Touristen das Land. Das ist ein absoluter Rekordwert. Neben den klassischen Reisezielen, die kennen Sie, Lissabon, Porto, Algarve, Küste, wagen sich viele Besucher aber auch mit Ausflügen in andere Regionen. Zum Beispiel in eine Gegend rund 100 Kilometer nördlich von Lissabon, die Kleinstadt Óbidos ist dort von einer riesigen Stadtmauer umsäumt und deshalb wird Óbidos auch immer mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht. Im Sommer finden hier große Mittelaltermärkte und Feste statt, aber jetzt will sich die Kleinstadt ein neues Profil geben und dabei spielt die Literatur eine wichtige Rolle. Wir lassen uns das alles von Thilo Wagner erklären und erzählen.
Vor der mächtigen Stadtmauer von Óbidos sitzt Manuel Madureira in einem Korbsessel und flechtet einen Kranz aus bunten Feldblumen und Lavendel. Das passe zu der mittelalterlichen Kleinstadt, erzählt Madureira. Denn im 13. Jahrhundert sei der Ort Teil der Mitgift für Königin Elisabeth von Portugal gewesen. Elisabeth war für ihre Blumenkränze bekannt. Sie trug vor allem Rosen im Haar. Hier in der Gegend gibt es seit jeher Thermalquellen und deshalb haben sich Elisabeth und viele andere Königinnen sehr gerne in der Gegend aufgehalten. Madureira arbeitet eigentlich im örtlichen Wasserversorgungsunternehmen. Doch in seiner Freizeit flicht er Blumenkränze oder webt Teppiche, um ein bisschen Geld für seinen Kunsthandwerksverein einzunehmen. In den Gassen von Óbidos hängen an jeder zweiten Tür der weiß getünchten flachen Häuser Souvenirs. Manche stammen aus der Produktion lokaler Kunsthandwerker wie Manuel Madureira, doch viele Waren kommen, wie in so vielen Urlaubsorten weltweit, aus China. Óbidos, das rund 80 Kilometer nördlich von Lissabon liegt, gibt sich trotzdem Mühe, eine eigene Identität zu bewahren. Und dabei spielt der Ginger-Likör, der überall ausgeschenkt wird, eine wichtige Rolle. In den Weinbrand kommen Schattenmorellen. Das ist eine besondere Art von Sauerkirschen, die in Frankreich, Spanien, aber eben auch in Portugal wächst. Und daraus machen wir hier diesen ganz besonderen Likör.
Hola.
David Carajola steht hinter einem kleinen Stand auf dem Kopfsteinpflaster und bewirtet sprachgewandt ein Ehepaar aus Spanien. Der junge Mann stammt aus einer Stadt an der portugiesisch-spanischen Grenze, doch seinen Job hat er hier in Óbidos gefunden. Der Tourismus boomt. Schätzungsweise 2 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in das Städtchen, das von einer 1,6 Kilometer langen bis zu 13 Meter hohen Stadtmauer eingegrenzt ist. Der Ort lässt sich auf der Mauer aus breiten Granitsteinen fast komplett umlaufen. Im Westen geht der Blick über eine fruchtbare, malerisch gelegene Talsenke. Nur auf der Höhe der alten Burg im Norden ist ein kleines Stück der Mauer abgesperrt. Denn hier existiert seit 1951 eine exklusive Herberge. Nuno Godinho, Hotelmanager der Posada Castelo Óbidos, schließt die Holztür zu einem der mächtigen Festungstürme auf. In dem fensterlosen Raum mit den dicken Granitwänden steht ein altes, hölzernes Himmelbett. Viele Amerikaner und Brasilianer, die nach Europa kommen, wollen einmal in einem solchen Turm schlafen. Der Ort hier ist voller Geschichte. Die Mauren haben ihn besetzt, dann haben die Portugiesen ihn zurückerobert und Könige und Königinnen haben über die Jahrhunderte in der Burg gelebt. So etwas gibt es in den USA oder Lateinamerika einfach nicht. Das ist für viele so, als ob sie in ihr eigenes Märchen abtauchen würden. Und dabei spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass die Könige ja gar nicht hier im Turm geschlafen haben, denn schließlich war der Turm ein Teil der Festungsanlage und nicht ein Schlafzimmer. Das touristische Potenzial von Óbidos ist schon vor Jahrzehnten erkannt worden. Ein großer Teil der Festungsmauer und der Burg wurde in den 30er und 40er Jahren restauriert, als Portugal unter dem autoritären Salazar-Regime auf der Suche nach einer eigenen nationalen Identität war. Seit der Tourismus das Leben in den alten Stadtmauern bestimmt, sind immer mehr Bewohner aus der Festungsanlage weggezogen. Kirchen, das Krankenhaus, die Feuerwache wurden geschlossen. Um den historischen Gebäuden neues Leben einzuhauchen, entstand eine Idee. Óbidos sollte sich zu einer Literaturkleinstadt entwickeln. Und das Projekt begann in der ehemaligen Hofkapelle des Königs. In der Kirche sitzt zwischen den Holzregalen mit rund 10.000 Werken Sandra Ferreira, die seit Beginn in dem umgewandelten Buchladen arbeitet. Die Stadtverwaltung hat die Kirche restauriert und sich dann in einer öffentlichen Ausschreibung an Buchhändler in ganz Portugal gewandt. Das Projekt hat schließlich die alternative Lissabonner Buchhandlung Lea Devagar gewonnen. Sie wollte aus Óbidos eine Literaturstadt machen. Und dafür wurde nicht nur die Kirche in eine Buchhandlung umgewandelt, sondern auch die Feuerwehrwache, eine alte Olivenölpresse und ein Biomarkt. Mittlerweile ist die Kleinstadt Teil des UNESCO-Netzwerkes Creative Cities. Im Herbst findet alljährlich das internationale Literaturfestival Folio statt und vor den Stadtmauern hat sich ein Hotel ganz dem Thema gewidmet. Óbidos spürt den Touristenboom in Portugal sehr stark. Doch dank der Literatur ist die Kleinstadt weit mehr als nur ein Themenpark für geschichtshungrige Amerikaner.
Saudade chegou, eu fiquei tão triste, e o desespero entrou, e as recordações, como ela me amou, com as desilusões, a minha dor começou. Quanta melancolia, quanta desilusão. Cheia de poesia, deste fado canção. Minha alma vazia, quanta solidão. É inútil e fria, no meu coração. Vida triste e chorada, e sem pai e sem mãe. Fico sem nada do que eu amei. Vida desventurada, é saudade sem fim. E não
So, das war Thilo Wagner aus Portugal. Und wir kommen nach Österreich. Der Lech ist einer der letzten Wildflüsse der Alpen. Auf 125 Kilometer können Wanderer seinen Lauf begleiten. Von der Quelle hoch über dem Ort Lech am Arlberg bis zum berühmten Lechfall in Füssen. Und dabei eben erleben, wie ein Fluss wächst vom sprudelnden Bergbach bis hin zum wilden Flüsschen und dann zum breiten Fluss, der in Füssen längst nicht am Ziel ist, sondern weiterfließt und bei Donauwörth in die Donau mündet. Nur der Lechweg, der endet eben in Füssen. Von der Quelle bis zum Lechfall erlebt der Wanderer drei Regionen, also Vorarlberg, das Tiroler Lechtal mit Reute in Österreich und eben das bayerische Allgäu in Deutschland. Alle drei hat der Lech über die Jahrhunderte hinweg geprägt. Eva Fürzlaff hat den Lechweg zu Fuß und mit dem Rad erkundet.
Kahle Berge spiegeln sich im Grün des Formarinsees. Ein Murmeltier pfeift. Die schroffen Felsen der roten Wand leuchten in der Sonne. Da wir schon mal hier oben sind, auf etwa 2000 Metern Höhe, drehen wir eine 8 Kilometer Extrarunde zum Steinernen Meer. Ein 200 Millionen Jahre alter Meeresboden, der verwittert ist. Übrig blieb harter Stein in schmalen Scheiben, daneben tiefe Spalten. Ich bin dankbar für die Wegzeichen auf der zerklüfteten, durchlöcherten Felsplatte und habe große Hochachtung vor denen, die einst den Weg durch das Steinlabyrinth gefunden haben. Es gibt nicht die eine Lechquelle. Das steinige Bachbett an der Alpe Formarine ist trocken. Nach ein paar Schritten sprudeln kleine Quellen zwischen den Steinen und wieder nach wenigen Schritten verschwindet das Wasser im Karstuntergrund. Mit jedem neuen Rinnsal füllt sich das Bachbett. Der Lech wird geboren und gewinnt schnell an Wasser. Plätschert, gurgelt, strudelt zwischen den Steinen und über die Felsen. Wir laufen dicht am Ufer, gelegentlich steigen wir über eine Geröllhalde. Alte Bergrutscher reichen bis ins Flussbett. Das mitunter reißende Wasser des nun schon jugendlichen Lech schleppt die Steine weiter. Der Ort Lech am Arlberg lebt von den Skifahrern. Doch auch zur Wanderzeit ist man nicht allein. Am Ortsrand steht das Huberhus. Über Jahrhunderte hat hier eine Bauernfamilie gelebt, nun ist das Museum. Ein zweigeschossiger Holzbohlenbau mit kleinen Fenstern. Ein typisches Walserhaus, sagt Monika Gärtner.
Der Eingang ist groß. Nach dem Gang kommt immer die Küche. Links geht man hinauf, dann kommt die Stube. Die Stube besteht immer rechts aus einem Kachelofen und links aus einem Walserschrank. Dann geht es weiter in die Schlafkammer. Also das ist einfach ein bestimmter Grundriss, den die Walser, die ja von der Schweiz, vom Wallis bis hier nach Lech, übers große und kleine Walsertal, aber auch bis in ein paar Sprachinseln in Italien gelebt haben, überall gleich ist.
Neben der Küferwerkstatt der letzten Bewohner und der typischen Einrichtung zeigt das Museum wechselnde Ausstellungen zum Leben in den Bergen und zum frühen Wintertourismus.
Zwei Spuren im Schnee führen herab aus Steinerhöhe.
Auch wenn mittlerweile Hotels das Ortsbild bestimmen, blieben dazwischen alte Bauernhöfe erhalten, hört man das Muhen im Stall und vor dem Aufstehen die Rinder auf die Weide ziehen. In Lech und den anderen Wintersportorten. Die Milch wird gleich im Lechtal verarbeitet. Mitten in Steg lockt die Lechtaler Naturkäserei den Wanderer zur Pause mit leckerem Käse. Kurt Säuer betreibt in dritter Generation den Familienbetrieb.
Bauern liefern ja direkt bei uns, frisch, zweimal am Tag. Und da wird es auch täglich so verarbeitet. Es wird nichts entzogen, die Milch wird nicht behandelt. Also kein Hilfsstoff rein, also keine Chemie. Oder? Und ganz wichtig auch nur Heumilch. Und im Sommer nur frische Almilch von 2.500 Meter kommt die Milch darunter. Oder? Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Milch hat einen guten Geschmack und daraus kann man guten Käse machen. Oder?
Sein breites Angebot macht die Auswahl schwer. Verkauft wird der Käse nur im Lechtal. Nun wird das Tal breiter und der Wanderweg verläuft ab und zu am Hang.
Man will ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wenn man vielleicht 6, 7, 8 Tage nur am Lech wandert, ist vielleicht dann doch ein bisschen Fahrt. Und darum hat man ihn bewusst so angelegt, dass man ab und zu Etappen direkt am Lech geht und dann wieder Etappen so 200 Höhenmeter oberhalb am Lech und immer eine Perspektive von oben auf den Lech hat, auf dieses ganze Tal und den Lech so schön frei fließen sieht.
Michael Kohler vom Lechtaltourismus. Schon immer und ewig werden im Lechtal Kühe gehalten, wird Käse gemacht. Doch die saftigen Weiden am Lech sind nicht uralt. Ursprünglich füllte das Flussbett den ganzen Talboden. Kleine Siedlungen und Weideflächen lagen weiter oben am Hang, erzählt Mathilde Schlichterle in Elbingen-Alb.
Die ganze Talbreite war Schotter und hatte sich hin und her ausgebreitet. In den mittleren Höhen, sie sind ja jetzt den Lechweg gegangen, da waren die ersten Häuser. Und dann hat man bis auf die Bergspitzen geheut, Mist gewonnen und mit dem Lechsand zusammen den Lech-Urpark gemacht. Das vergisst man, wenn man heute durchfährt und die schönen Wiesen sieht. Es ist eigentlich Kulturlandschaft, das die Bauern in jahrhundertelanger Mühe geschaffen haben.
Aus Elbingen-Alb stammt die Malerin Anna Knittel. 1858, als 17-Jährige, holte sie an einem Seil hängend ein Adlerjunges aus dem Nest an der Felswand. Den jungen Männern war das zu gefährlich und Anna wurde in Heimatliteratur und Film zur Geierwalli.
Das Nest hat man ausgenommen, zwei Gründe. Zu viele Adler haben die Schafe oder Jungtiere geholt und man konnte diese Jungadler verkaufen auf ein Falknerei oder Königshaus oder Menagerie. Das war immer ein schönes Zubrot.
Nun werden im Sommertheater im Dorf Geierwalli-Geschichten gespielt.
Für uns Lechtaler Frauen ist natürlich nicht die Geierwalli das Vorbild, sondern die Anna Knittel. 1915 ist sie gestorben. Drei Tage vorher konnte sie noch malen. Ihre Kinder konnten alle studieren. Sie hat es wirklich mit Fleiß und Ausdauer sich durchgesetzt gegen die Mutter und Vater. Früher hat man gesagt, du musst ein anständiges Brot backen, keine Wolle spinnen und nicht malen. Und dann hat sie noch einen Künstler geheiratet.
Das kleine Museum Wunderkammer erzählt auch vom kargen Leben im abgeschiedenen Lechtal. Winzig waren die Felder durch die Realteilung.
13 Kinder, 18 Kinder und jedes Kind bekommt ein Feld mit. Das war auch der Grund dieser Arbeitsemigration.
Schon 6-Jährige zogen, Schwabenkinder genannt, zur Arbeit ins Allgäu. Auch die Männer versuchten in der Ferne Geld zu verdienen.
Die sind bis nach Amsterdam, bis Hamburg zu Fuß. Und dann hat man andere Waren eingekauft und dann haben sie Niederlassungen gegründet. In Rotterdam oder in Hamburg. Und da haben sich dann die zweite Generation ein Geschäft aufgebaut.
Auch in Holzgau erzählt der Hotelier Elmar Blas von wandernden Händlern.
In Holzgau im oberen Lechtal hat man sehr viel Flachs angebaut, sehr hohe Qualität produziert. Irgendwann haben dann die Abnehmer gefehlt hier in der nahen Region. Dann sind einige weiter rausgegangen ins Allgäu und so weiter. Sie waren sehr geschickte Händler. Sie waren geschätzt als ehrliche Händler mit guter Qualität und fairem Preis und so. Haben es dann einige geschafft, wirklich groß zu werden, meistens im Textilbereich und eben dann auch Handel nach Übersee betrieben.
Ihren Reichtum wollten sie auch daheim zeigen, ließen vor 200 Jahren etwa ihre Holzhäuser verputzen und aufwendig verzieren. Nicht nur Heiligenbilder, auch Säulen, prächtige Portale, verschnörkelte Fensterumrandungen, Erker, Simse, alles auf den frischen Putz gemalt, Lüftelmalerei genannt. So wurden viele Häuser in Holzgau zu barocken Schmuckstücken. Der Lechweg ermöglicht es Flachland-Tirolern, Hochgebirge wandernd zu erleben, ohne kraxeln zu müssen. Mit Blick auf 2,5 oder 3000er Gipfel. Abstieg gibt es neben dem Wanderweg am Hang unten am Fluss seinen Radweg, etwa 70 Kilometer bis Füssen. Auch wenn der Lech nicht mehr die gesamte Talsohle ausfüllt, ist doch das Flussbett sehr breit. Zwischen Schotterbänken suchen sich mehrere Flussarme immer wieder einen neuen Weg.
Das zeigt die Dynamik vom Fluss. Hat sich ein ganz eigenes neues Flussbett geschaffen, eine Insel geschaffen. Macht es eben interessant eben für Rafting, Kajakfahrer, dass der Fluss jedes Jahr anders ausschaut. Und für uns jetzt als Radfahrer, wo wir da vorbeifahren, können wir einfach die Dynamik, die Freiheit vom Fluss richtig miterleben.
Vom Ufer sehen die Schotterbänke unwirtlich und leer aus. Doch das stimmt nicht, sagt Annette Kästler im Naturparkhaus in Elmen.
Auf den ersten Blick meint man ja bei diesen Schotterflächen, da tut sich gar nichts, das sind nur Steine, Sand und das war's. Da hat man sich aber sehr getäuscht. Es gibt den Fluss Regenpfeifer, eine Charakterart für Wildflusslandschaften, der sich darauf spezialisiert hat, seine Eier direkt auf diese Schotterbänke zu legen, mitten rein in den Lech und dort brütet er.
Das Lechtal weitet sich, wir kommen nach Reute. Einst lag hier ein großer Gasthof vom anderen. Denn Reuter war wichtige Station auf der Salzstraße, die von Innsbruck ins Allgäu führte. Nur 3 Gasthöfe sind geblieben, von den anderen aber die prächtigen Bauten. Nach 130 Wanderkilometern oder 70 auf dem Rad erreichen wir den Lechfall bei Füssen in Deutschland. Wir gucken mit Iri Gößler von einer schmalen Brücke runter in die Schlucht, in der das Wasser tobt.
Wir sind hier auf dem Maxsteg. Unter uns ist die Lechschlucht. Der Lech hat sich vor 12.000 Jahren etwa hier einen Durchgang geschaffen. Er fließt von hier in die Ebene raus. Wir können sagen, dass diese Schlucht der Stadt letztendlich den Namen gegeben hat. Die Klosterbrüder haben ihr Kloster genannt Ad Fauces an der Schlucht.
Es ist eine abwechslungsreiche Woche, von der Quelle bis zum Lechfall. Vom sprudelnden Bergbach zum wilden Flüsschen zum breiten Fluss, der als letzter Wilder der Nordalpen gilt.
Meine Kollegin Eva Firzlaff wanderte den Lechweg entlang. Vielen Dank dafür. Wir gehen in die Nachrichtenpause. Um 10 nach 12 bin ich dann wieder für Sie da. Und wir reisen zur Dorenburg am Niederrhein nach Brooklyn, schauen uns die Community Gardens an und in den Kosovo.